So, schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Es ist fast ein Jahr her, wo ich da war und jetzt darf ich wieder da sein und habe ich gleich mit einem echten Lied durcheinander gekriegt, das ihr alle nicht kennt, ja. So wie das ausschaut. Bei uns in Wangen geht es besser. Da haben wir das auch schon viel öfter gesungen, wo die Deborah, also die Schwester von der Tabea, die ihr ja alle kennt, das Lied das erste Mal bei uns gespielt, auf dem Klavier gespielt hat, hat mir das wirklich angesprochen und auch bewegt. Und es ist eins meiner Lieblingslieder geworden. Und dann hat mich der Nikodemus mal gepackt und ich dachte, den muss ich mir mal genauer anschauen. Und genau das geht es heute. Nikodemus, das, was ich da so rausgewurschtelt habe, das möchte ich euch heute weitergeben. Und dazu lesen wir im Johannes 3 die Verse 1 bis 13. Es war aber ein Mann unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, der alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht, kann er in das Reich Gottes nicht eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Ja. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Soweit mal die 13 Verse. Das sind mir drei Dinge eigentlich wichtig geworden. Einmal der erste Punkt: Wer war dieser Nikodemus? Zweitens die neue Geburt. Und drittens der Heilige Geist. Dazu Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Nikodemus war ein Oberster, ein Pharisäer der Juden. Und längere Zeit hatte er und seine Kollegen Jesus beobachtet. Und sie kamen zur Erkenntnis, dass dieser ein Lehrer war, von Gott gekommen. Niemand, so ehrlich waren sie, konnten solche Zeichen tun, es sei denn Gott mit ihm. Und diese Überzeugung äußerten sie aber nur, wenn sie unter ihresgleichen waren. Nicht aber in der Öffentlichkeit und schon gleich überhaupt nicht, wenn Jesus dabei war. Sie wollten nicht zu dieser Erkenntnis stehen, sondern sie griffen ihn an. Aber das war Nikodemus zu billig. Für ihn kam Heuchelei nicht in Frage. Er entschloss sich zu einem Nachtgespräch unter vier Augen und suchte den Meister im Schutz der Dunkelheit, um weiter Klarheit über seine Person zu bekommen. Erstaunlich ist doch eigentlich, normalerweise stellt ein Lehrer Israels keine Fragen, sondern er beantwortet sie. Sich eine Blöße zu geben und dadurch Unwissenheit anzudeuten, war vielleicht für einen Schüler angemessen, aber doch nicht für einen Pharisäer, der sogar noch Mitglied im Hohen Rat, also im Sanhedrin war. Nikodemus ging aber trotzdem hin und wagte, den Herrn Jesus mit ihm zu sprechen und auch sich zu offenbaren. Er wollte nachforschen und der Wahrheit auf den Grund gehen und seine Position ganz neu hinterfragen. Stimmt es, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht? Die Pharisäer blockten sofort ab. Sie wollten sich nicht korrigieren lassen. Sie waren eingefahren in ihrer Tradition und dort blieben sie auch treu. Einige aber sahen es anders, waren aber deshalb nicht unbedingt bereit, sich zu outen. Sie hatten Angst vor den anderen, vor den Pharisäern, dass sie von der Synagoge ausgeschlossen werden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Das könnt ihr im Johannes 12 nachlesen. Dunkel lag die Stadt da. Hier und da hörte man nur leise Stimmen, Geflüster, leises Lachen. Doch die meisten Menschen waren bereits zu Bett gegangen. Nur der Mond und die Sterne beschienen die schlafende Stadt. Und in dieser Nacht suchte Nikodemus Jesus auf. Er hatte so viel über diesen Menschen gehört, über die Wunder, die er tat, über die Dinge, die er den Menschen sagte und vor allem über die Hoffnung, die er in ihnen weckte. Nikodemus war ein Pharisäer. Das heißt, einer von jenen Männern, für die das jüdische Gesetz sehr wichtig war und er bemühte sich, das im Alltag zu leben. Zudem war er ein Mitglied des Hohen Rates, des Gremiums, in der zur Zeit Jesu 71 Männer versammelt waren. Das waren führende Schriftgelehrte, angesehene Älteste, Priester, die kamen zusammen, um über religiöse Dinge nachzudenken und auch Entscheidungen zu treffen. Und nun hat er sich aufgemacht, denn er wollte diesen Menschen gerne mit eigenen Augen sehen und auch mit ihm sprechen. Nikodemus hatte gewartet, bis es Nacht wurde. Er wollte dieses Gespräch nicht inmitten der Menschen und dem Durcheinander am Tag führen, sondern in der Stille der Nacht. Zudem war es damals üblich, dass man tiefgehende Gespräche über die Heilige Schrift und deren Auslegung nachts gemacht hatte, also nicht in der Hektik des Alltags, sondern in der Stille der Nacht. Und so ist dieser nächtliche Besuch von Nikodemus bei Jesus auch ein geistliches Gespräch, wie es die jüdischen Gelehrten, wie gesagt, am liebsten in der Nacht machten. Vers 2. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Nikodemus spricht nicht nur für sich, sondern für viele. Und voller Ehrerbietung und Respekt spricht er mit Jesus. Er bezeichnet Jesus nicht nur als Lehrer, sondern sogar von Gott gekommen. Du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist, begleitet mit göttlicher Erleuchtung und göttlicher Vollmacht. Der eine, welcher zuerst kam, um ein Lehrer zu sein, wird durch die Macht der Wahrheit regieren, nicht durch die Macht des Schwertes, wie es in der Zeit der Römer war. Und mit den Zeichen meinte Nikodemus die Wunder, die Jesus getan hatte, zum Beispiel Menschen heilen, sie satt zu machen und ihnen eine Hoffnung zu geben. Aufgrund dieser Wunde glaubte Nikodemus, dass Gott mit ihm, also mit Jesus ist. Das erinnert uns an den alten Hoffnungsnamen, der schon im Propheten Jesaja geweissagt wurde, Immanuel. Das bedeutet Gott mit uns. Nikodemus sagt, wir wissen. Also, nicht nur er alleine, sondern auch andere unter den Pharisäern. Aber jeder hatte Furcht, sich zu Jesus zu stellen. Geht es euch nicht auch manchmal so? Bezeugst du Jesus in aller Öffentlichkeit, ohne Ansehen der Person oder deiner Stellung? Die Grundlage für diese Gewissheit waren die Zeichen und Wunder, die Jesus tat. Denn niemand kann diese Zeichen tun. Hier war Nikodemus der Weise, der Vernünftige, der Wissbegierige. Er hatte alle mögliche Einsicht und Gelegenheiten gehabt, die Wunder Jesu zu untersuchen. Und deshalb war er auch vollständig überzeugt, dass sie echt waren. Die Zeichen waren ihm ein Anlass, gegen den Strom zu schwimmen, die seinen eigenen Berufsstand angehörten. Und bei der Erklärung von Nikodemus werden wir zu der Schlussfolgerung geführt, dass die Zeichen und Wunder uns im Glauben stärken und zu ihm führen. Denn er ist von Gott gekommen. Nikodemus geht hier also am Anfang des Johannesevangeliums voller Glauben und Hoffnung auf Jesus zu. Und später im Johannesevangelium, Kapitel 7, 50 bis 52, ist es Nikodemus, der gegenüber den jüdischen Autoritäten für Jesus eintritt. Ein drittes Mal wird er bei der Grablegung erwähnt, als eine beträchtliche Menge von Aloe und Myrrhe zur Salbung von Jesu Leichnam bringt. Johannes 19, Vers 39. Das nächtliche Gespräch mit Jesus, so scheint es, hat ihn tief berührt. Er kam mit Fragen, die er nicht verstanden hat. Aber Jesus nimmt ihn mit voller Liebe mit und zeigt ihm auf, wo seine Probleme sind und gibt ihm auch die Lösung. Wenn ich über Nikodemus nachdenke, sehe ich ähnliche Menschenfurcht auch in mir. Zu Hause und in der Gemeinde, wenn wir unter uns sind, ist es kein Problem, geistlich zu reden und auch geistlich zu handeln. Aber in der Freizeit, im Beruf, sieht es doch oft ganz anders aus. Ich schweige und ziehe mich zurück. Das klare Bekenntnis bleibt auf der Strecke. Es ist zu Hause nicht schwer, Christ zu sein. Aber in der Öffentlichkeit sehr wohl. So geht's mir, euch sicher nicht. Das bringt uns zum zweiten Punkt, die neue Geburt. Inzwischen glauben auch in Deutschland viele Menschen an eine sogenannte Wiedergeburt. Oftmals in einem ganz anderen Sinn als im buddhistischen Sinn. Wir waren letztens im Baumarkt und es ist wirklich erschreckend, wie viele kleine und große Buddhas da rumstehen. Und ich glaube, so sieht es in den Häusern auch aus. Wenn ich zur Arbeit fahre ich auch am Haus vorbei. Ich weiß gar nicht, wie viele Buddhas da stehen. Es ist echt erschreckend. Sie glauben an ein Leben danach oder an viele weitere Leben, das sie auf dieser Welt noch geben wird. Manche glauben auch, dass sie schon einmal gelebt haben, wie beispielsweise als irgendwelche historische Gestalten. Haben wir vielleicht einen Martin Luther unter uns oder so? Auch Jesus spricht zu Nikodemus von einer Wiedergeburt oder neuen Geburt, allerdings in einem ganz anderen Sinn, nämlich als etwas, das hier auf der Erde als zu deinen Lebzeiten geschehen muss. Dazu Vers 3. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hier spricht Jesus Klartext. Es gibt keine andere Möglichkeit, um ins Reich Gottes einzugehen. Da hilft kein Buddha oder sonst irgendwas. Du musst von Neuem geboren werden. Doch was versteht ein Jude, wenn von Wiedergeburt gesprochen wird? Dazu ein Zitat von Fruchtenbaum. Der Grund für sein Unverständnis war folgendes. Nach rabbinischer Lehre gab es 6 Möglichkeiten, wiedergeboren zu werden. Und alle diese 6 Möglichkeiten spielen sich im Bereich des natürlichen Lebens ab. Von diesen 6 Möglichkeiten standen Nikodemus 2 nicht zur Verfügung. 4 dagegen schon. Die erste Art, wiedergeboren zu werden, war, wenn ein Heide zum Judentum konvertierte. Er wurde als von Neuem geboren erklärt. Nikodemus war als Jude geboren und brauchte deshalb nicht zu konvertieren. Diese Möglichkeit bestand folglich für Nikodemus nicht. Die zweite Art war, von Neuem geboren zu werden, wenn jemand zum König gekrönt wurde. Wenn ein Mann zum König gekrönt wurde, wurde er als von Neuem geboren erklärt. Johannes sagt nirgends, dass Nikodemus ein Mitglied des Hauses Davids war, was ja eine Grundvoraussetzung ist dafür. Und selbst wenn er es gewesen wäre, waren die Juden zu diesem Zeitpunkt unter der römischen Herrschaft und damit gab es keine Möglichkeit, König zu werden. Das schließt also auch diese Möglichkeit aus. Die anderen vier Möglichkeiten waren für ihn greifbar, beziehungsweise hat er erlebt. Die dritte Möglichkeit war die Bar Mitzwa. Das ist ein jüdischer Begriff und bedeutet Sohn des Gesetzes. Es ist eine Zeremonie, die ein Junge im Alter von 13 Jahren und ein Mädchen mit 12 Jahren durchlaufen. Da sehen wir, was die Frauen frühreifer sind wie die Männer. Die brauchen ein bisschen länger. Dabei verpflichtet er sich dem Gesetz. Nach rabbinischer Lehre waren die Eltern bis zu diesem Alter für die Sünden der Kinder verantwortlich. Danach waren sie für ihre Sünden selber verantwortlich. Und ebenso wurden sie als Erwachsener gezählt. Nach jüdischem Gesetz benötigt man für einen Gottesdienst 10 erwachsene Männer. Haben wir da. Und nach der Bar Mitzwa wurde er also, konnte er als einer von diesen 10 Männern gezählt werden. Nikodemus war weit über 13 Jahre alt, also war er auch da wiedergeboren. Die vierte Art war zu heiraten. Wenn ein Jude heiratet, durchlief er eine Zeremonie, zu deren Abschluss er als wiedergeboren erklärt wurde. Nirgends in diesem Kapitel wird erwähnt, dass Nikodemus eine Frau hatte. Wir wissen dennoch aufgrund von Vers 1, dass er verheiratet war. Denn dort hat er zwei Titel bekommen. Der erste Titel war Pharisäer. Das sagt nichts über eine Heirat aus. Aber der zweite war, er war ein Oberster der Juden. Das bedeutet, dass er ein Mitglied des Sanhedrins war, von den 71 Mitgliedern. Und Heirat und mindestens ein Kind war Grundvoraussetzung dazu. Sonst kann man nicht im Sanhedrin sein. Ein alleinstehender Mann erfüllt also diese Voraussetzung nicht. Und die Juden heirateten damals im Alter von 16 bis 20 Jahren. Also auch diese Art Wiedergeborenwerdens hatte Nikodemus hinter sich. Die fünfte Art war, als Rabbi eingesetzt zu werden. Wenn ein Mann als Rabbi ordiniert wurde, schwierige Wörter, wurde er als von Neuem geboren erklärt. Und das geschieht im Alter von 30 Jahren. Und zu dieser Zeit war er also dann zum dritten Mal wiedergeboren worden. Und dann gibt es noch die letzte Möglichkeit, die sechste, war Leiter einer Rabbinerschule zu werden, mit der Verantwortung, künftige Rabbiner auszubilden und auch zukünftige Rabbiner einzusetzen und zu ordinieren. Wir wissen durch die Art und Weise, wie Jesus zu Nikodemus in Vers 10 spricht, dass er schon ein Rabban in Israel war, also ein Lehrer einer Rabbinerschule. Und hier können wir wieder die Genialität von Gottes Wort sehen. Die Zahl 6 steht für den Menschen. 6-mal eine Wiedergeburt im menschlichen Sinn. Und die 7. ist die göttliche, die geistliche Wiedergeburt, die von oben, aus Wasser und Geist. Nikodemus erfüllt also 4 von diesen 6 Punkten. Zitat von Fruchtenbaum ist schon zu Ende. Habe ich vergessen. Von diesem Hintergrund kann man die Frage von Nikodemus vielleicht auch besser verstehen. Jesus sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Von Neuem geboren zu werden ist der Beginn eines neuen Lebens. Stellt euch doch mal ein altes Gebäude vor. Das macht man hier jetzt überall. Neue Isolierplatten werden vorne hingebracht, schön verputzt, sieht aus wie neu. Ist aber nicht neu. Neu wird's erst, wenn man es abreißt und vom Fundament an alles neu macht. Und so genau muss unser Leben neu werden. Wir müssen ein neues Wesen haben, eine neue treibende Kraft in unserem Leben. Und das griechische Wort hier bedeutet beides. Unsere Seele muss neu gebildet und wieder mit Leben gefüllt werden. Unser steinernes Herz muss ausgetauscht werden. Du brauchst ein fleischernes Herz. Wir müssen von oben geboren werden. Und diese Neugeburt hat den Ursprung vom Himmel her. Auf diese Weise geboren zu werden heißt, zu einem göttlichen und himmlischen Leben geboren zu sein. Nikodemus fragt nach, wie, er versteht's nicht. Nikodemus spricht, das ist Vers 4, zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Nikodemus versteht die Aussage Jesu wörtlich. Natürlich kann niemand, der bereits geboren wurde, noch einmal geboren werden. Es ist keine biologische Aussage, die Jesus getroffen hat, sondern eine geistliche. Denn Jesus spricht von einer anderen Geburt, von oben oder von Neuem, heißt es im griechischen Text. Nur die, die diese Geburt erlebt haben, können das Reich Gottes sehen. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes ist. So steht es im 1. Korinther 2,14. Und so meint diese Samariterin, der Herr redet vom gewöhnlichen Wasser, Kapitel 4,15. Und die Juden in Kapernaum dachten, der Herr meine es buchstäblich, als er vom Brot und seinem Fleisch sprach, Kapitel 6,52. Oder die Pharisäer dachten an seine Worte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, bedeuten, er wolle sich selbst töten, Kapitel 8, 21 und 22. Sie konnten Jesu Aussagen nur mit menschlicher Sicht sehen. Sie verstanden seine Sicht nicht, weil Jesus vom Himmel, von oben ist. Ebenso verhielt er sich mit Nikodemus. Er dachte, Jesu meine eine zweite leibliche Geburt. Er verstand diese geistlichen Wahrheiten einfach nicht und fragt nach. Und Jesus erkennt das Missverständnis, das bei Nikodemus vorliegt, und versucht's noch einmal, diesmal deutlicher ihm zu erklären. Vers 5. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Der Herr spricht dies, das ist das zweite von drei Malen, dass der Herr im Verlauf dieses Gespräches wahrlich, wahrlich, griechisch Amen, Amen sagt. Die zweimalige Wiederholung dieses Wortes kommt im Johannesevangelium 25 Mal vor. In den anderen Evangelien kommt das Wort in dieser doppelten Form gar nicht vor. Was bedeutet das Wasser denn dann? Das Wasser ist ein Bild vom Wort Gottes in seiner reinigenden Kraft. Der Jesus spricht hier auch vom Wasser als die reinigende Kraft Gottes, die reinigende Kraft des Wortes Gottes, das in der Kraft des Heiligen Geistes zur Anwendung kommt. Wenn ein ungläubiger Mensch das Wort Gottes liest oder hört, wird das Wort sein Leben beurteilen. Er wird sich selbst als Sünder erkennen, und in demselben Augenblick, wo er es erkennt und seine Sünden bekennt, wirkt der Heilige Geist in ihm neues Leben. Er bekommt eine neue Natur und der Heilige Geist wohnt in ihm. Er bewirkt ein verändertes Leben, neue Gedanken, neue Ziele. Und so jemand ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Alles ist neu geworden. Die an den Herrn Jesus glauben, sind eine neue Schöpfung. Wer an den Herrn Jesus als den Gestorbenen und Auferstandenen glaubt, ist von Neuem geboren. So geht's weiter in Vers 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Jesus stellt zwei Möglichkeiten nebeneinander, die sich aber auch ergänzen können. Zum einen sind wir alle Kinder unserer Eltern, jeder von uns, ob alt oder jung. Geboren sind wir alle. Wir haben es uns nicht ausgesucht, wann, ob oder von wem wir geboren wurden. Das haben andere für uns entschieden. Und durch den Akt der Geburt kamen wir auf diese Welt. Neben der leiblichen Geburt, die wir alle miteinander teilen, stellt Jesus nun die geistige Geburt vor. Geboren aus Wasser und Geist. Wie schon gesagt, leiblich geboren sind wir alle, sonst wären wir nicht hier. Was Christus hier in erster Linie zeigen möchte, ist die Veränderung durch den Geist. Er reinigt und läutert die Seele. Ähnlich wie Wasser einen Leib äußerlich reinigt und von allem und allen Schmutz wegnimmt, ist es notwendig, dass unser Fleisch von der Verderbtheit der Sünde gereinigt wird. Wir sind in Schuld geboren. Reinigung ist also dringend nötig. Der Geist reinigt das Innere und bringt dich in die Gegenwart Gottes. Der Geist erfrischt die Seele, wie den gejagten Hirsch oder den müden Wanderer frisches Wasser erfrischt. Du wirst durch den Geist eine neue Schöpfung. Vers 7. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wenn Jesus zu den Menschen spricht, gebraucht er bekanntlich Dinge aus dem Alltag. Er greift Ereignisse, Sorgen, Hoffnungen der Menschen auf und übersetzt diese in den Alltag und entsprechende Bilder. Jeder von uns hat die leibliche Geburt erlebt. Nach 9 Monaten im Bauch der Mutter, wo Gott jeden Einzelnen wunderbar einzigartig gemacht hat, kam die Geburt. Keiner weiß darüber Bescheid oder kann sich daran erinnern. Es ist einzigartig und gewaltig, was der Schöpfer dort hineingelegt hat. Aber zur Geburt aus Geist können wir etwas beitragen. Wenn du Jesus als deinen persönlichen Erlöser erkennst und ihm deine Sünden sagst, wirst du von Neuem geboren. Das ist die Geburt aus Geist, die du von Christus als dem Messias, dem Erlöser bekommst. Die Lehre über das von Neuem geboren werdens ist von grundlegender Wichtigkeit. Das Wort von Neuem, aoutein, bedeutet ganz wörtlich von oben. So steht es auch in Matthäus 27, Vers 51, wo der Vorhang von oben nach unten zerriss. Johannes verwendet dieses Wort von oben 5-mal. Es sei ihm denn von oben gegeben. Und diese Geburt ist demnach etwas ganz anderes als die natürliche Fortpflanzung von dem Wort, was im 1. Mose 1,28 heißt. Da heißt es, seid fruchtbar und mehret euch. Diese zweite Geburt ist ein göttliches Wunder, das kein Mensch vollbringen kann. Es ist etwas ganz vollständig, was von Neuem geschieht, wie man aoutein ebenfalls übersetzen kann. Die erste Geburt ist der Beginn eines steten Abstiegs, die zweite der eines Aufstiegs. Die eine ist irdisch, die andere himmlisch, also von oben. Und im nächsten Vers macht ja Jesus ein Beispiel, um das Wirken des Geistes zu erklären. Und das bringt uns zum dritten Punkt, der Heilige Geist. Dazu lesen wir dann Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jesus vergleicht das Sausen und die Unberechenbarkeit des Windes mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Das Wort Wind bedeutet auch Geist. Keiner weiß, woher der Geist kommt und wohin er fährt. Wir wissen auch nicht, wie er wirkt. Das sind die Geheimnisse Gottes, die wir Menschen nicht ergründen können. Wie es geschieht, wissen wir nicht. Aber wir können seine Auswirkungen wohl sehen und bemerken. Denken wir an Elia im 1. Könige 19, 11 und 12. Gott schickt zunächst einen starken Wind, der Felsen zerbersten lässt, dann ein Erdbeben, dann Feuer und danach ein sanftes Säuseln und dann kam die Stimme des Herrn. Keiner kann das Wort, kann den Wind vorhersagen, genauso wenig wie das Wirken des Geistes, und es liegt allein in der Hand des Herrn, unseres Gottes, und das ist auch gut so. Der Mensch will alles sehen und erklären. Wie interessiert zeigen sich heute unsere Wissenschaftler über Dinge, die wir mit unserem bloßen Auge nicht erkennen können. Sie greifen zu hochwertigen Mikroskopen und Teleskopen, um das Kleinste und auch das Entfernteste der Schöpfung zu sehen und zu erkennen. Sie versuchen, alles zu verstehen und zu erklären. Aber ohne Gott ist es nicht möglich. Der Herr verwendet den Wind, um an ihm zu zeigen, wie der Mensch in seiner Neugierde nach dem Woher der Dinge ohne Antwort bleiben muss. Der Vergleich ist umso treffender, als das griechische Wort für Geist Pneuma, auch Wind bedeutet. Der in der Technik weiß, Pneuma, Pneumatik, Pressluft, da macht man viel damit. Starker Wind. Herkunft und Ziel des Windes bleiben uns unbekannt, aber die Wirkung können wir sehr wohl wahrnehmen. Obwohl seine Ursachen verborgen sind, sind seine Auswirkungen deutlich. Er wirkt rätselhaft, heimlich und auf verborgenen Wegen. Aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er geht. Wie der Wind seine Kraft sammelt und wie er seine Stärke bekommt, ist für uns ein Rätsel. In gleicher Weise ist der Wind, ist die Art des Wirkens des Heiligen Geistes auch ein Geheimnis. Und das führt uns zum Vers 9. Nikodemus hat einen Einwand. Nikodemus antwortet und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Der Mann ist total perplex, obwohl er doch seine Wurzeln im Alten Testament hat, dass er als Fachmann hätte kennen sollen. Denken wir daran, dass er das Alte Testament auswendig kannte und er ein Rabbiner, ja sogar ein Rabban war. Er stellt nicht eine unmögliche Frage, als ob er den Herrn in ein Streitgespräch führen möchte. Wie kann das geschehen? Die einzige Möglichkeit, eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, ist das Hören auf die Worte unseres Herrn. Tut man das nicht, darf man keine Antwort erwarten. Ich glaube, dass Nikodemus bereit ist, Jesus als den Christus, den Messias anzuerkennen. Das ist der einzige Weg, damit diese neue Geburt stattfinden kann. Für Nikodemus war beides geheimnisvoll. Seine verderbte Natur, die eine neue Geburt notwendig macht, als auch das Wirken des Geistes. Wie kann das geschehen? Dies sind Dinge, die ich auch nicht verstehe. Meine Fähigkeiten reichen nicht so weit. Weil diese Lehre für ihn unverständlich war, bezweifelt er ihre Wahrheit. Viele meinen, dass das, was wir nicht glauben können, das kann auch nicht bewiesen werden. Und so muss Christus im Vers 10 einen Tadel aussprechen. Da heißt es, Jesus antwortete und sprach, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Der Herr beantwortet die Frage von Nikodemus mit einem Vorwurf. Nikodemus hätte doch wissen können, was er meint, zumindest wenn er die Propheten aufmerksam gelesen hätte. Nikodemus kennt zwar die Propheten, aber nicht deren wahren Bedeutung, was sie gesagt haben. Sein Denken war nämlich auf die Herrlichkeit Israels und nicht auf die Herrlichkeit des Messias gerichtet. Als der Lehrer Israels hätte er wissen müssen, was der Herr meint. Dazu sicher wird er die Abschnitte aus Jesaja 44,3, 45,1, die lese ich jetzt nicht alle, und die Stelle aus Hesekiel 36, 24 bis 36 oft genug überdacht haben. Weil er aber nicht von Neuem geboren war, hatte er deren Bedeutung einfach nie erfassen können. Der Herr spricht zu Nikodemus. Der Herr spricht Nikodemus mit Lehrer an und gebraucht dabei das gleiche Wort Didaktelos, das Nikodemus beim Herrn verwendet hatte. Nikodemus stellt sich als unwissender Lehrer bloß, der nicht einmal weiß, wie die Grundsätze im Alten Testament behandelt werden. In jedem Bereich wird von einem Lehrer erwartet, dass er in seinem Fach ein Kenner ist, der sich da erfolgreich schlagen kann. Ein unwissender Lehrer ist ein blinder Blindenführer. Matthäus 15, Vers 14. Nikodemus war selbst ein Lehrer, also ein Rabbiner. Er war ein Rabban. Das heißt, er war ein Lehrer einer Rabbinerschule. Wenn er die Schrift nicht kennt, wer sollte sie denn sonst kennen? Wie ihr seht, ich kann die Heilige Schrift auswendig kennen, aber mit Verstehen hat es nichts zu tun. Aber Nikodemus war echt. Er will Jesus und seine Lehre verstehen. Es ist für einen Menschen sehr schwer, Jesus als den Christus, also den Messias, anzunehmen, wenn er mit den Traditionen oder in einem System fest verankert ist. Nikodemus muss all sein theologisches Wissen über Bord werfen. Erst dann wird er verstehen, wer Jesus wirklich ist. So geht es uns auch. Es nützt keine Kirche, keine Tradition. Wir brauchen allein die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ohne Belehrung durch den Heiligen Geist sind alle Menschen in Unwissenheit und Finsternis. Akademische Gelehrsamkeit vermag Unwissenheit bezüglich dem Wort Gottes nicht zu enthüllen. Auch heutige Theologen gleichen oft einem Nikodemus. Nur haben sie nicht die Absicht, nachts Jesus aufzusuchen. Dieser Oberste suchte Jesus bei Nacht auf, weil er die Anhänger seiner religiösen Gilde fürchtete. Denn diese schlossen später alle aus der Synagoge aus, die Jesus als den Messias bekennen würden. Aber jeder, der aufrichtig zu ihm kommt, wird ihn finden, wie der Herr es in Matthäus 7, Vers 7 verheißen hat. Da heißt es, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Jeder, der Christus aufrichtig sucht, wird ihn finden, denn er lässt sich finden. Er gibt jedem die Erkenntnis der Sünden und vor allem auch Vergebung. Der Weg zum Vater ist durch Christus wieder frei. Unser Vater im Himmel sieht dich durch Christus völlig sündlos und du hast dadurch ewiges Leben. Durch Christus erlebst du die Neugeburt. Es ist alles neu geworden. Du hast dein steinernes Herz nicht mehr. Jetzt hast du ein fleischernes Herz bekommen. Erst jetzt hat dein Leben einen Sinn. Das bringt uns jetzt zurück zum Text, Vers 11. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Der Herr Jesus weiß, was im Menschen ist, weil er den Menschen kennt. Er weiß, was in Gott ist. Er kennt Gott, da er selbst Gott ist. Er macht Gott bekannt. Der Herr spricht in der Wir-Form, weil er gemeinsam mit dem Heiligen Geist Zeugnis für Gott ablegt. Er und der Heilige Geist sind göttliche Personen, die vollkommen Kenntnis über alle Dinge haben. So wie der Sohn kennt auch der Heilige Geist vollkommen, was im Menschen ist und was in Gott ist. Damit ist er vollständig vertraut. Niemand weiß, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Will ein Mensch Anteil haben an den göttlichen Dingen, muss er erst von Neuem geboren werden und der Geist und den Geist Gottes empfangen. Durch die Neugeburt ist er in der Lage, die Dinge Gottes kennenzulernen und zu begreifen. Der natürliche, nicht wiedergeborene Mensch nimmt die Dinge Gottes nicht an, weil sie geistlich beurteilt werden müssen. Er kann die Dinge nicht einmal annehmen, weil er das Leben nicht hat, das dafür notwendig ist. Vers 12. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Der Herr hat über die irdischen Dinge gesprochen. Das sind Dinge, die der Prophet Hesekiel mitgeteilt hat und die nötig sind, um an den irdischen Segnungen im Friedensreich teilnehmen zu können. Dazu zwei Verse aus Hesekiel 36, Verse 25 und 26. Ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das Kapitel 36 wird das Evangelium nach Hesekiel genannt, besonders wegen diesen Versen 25 bis 30. Es lohnt sich, sie zu lesen. Diese Verse beschreiben Israels geistliche Erneuerung. Gott wird die Israeliten reinigen und ihnen ein neues Herz, einen neuen Geist geben. Das ist die Wiedergeburt. Und sie werden von aller Unreinheit befreit. Das neue Herz steht für eine innere Umwandlung, weg von der Verstocktheit und dem Widerstand hin zum empfänglichen und gehorsamen Herzens. Das bedeutet eine Abkehr von der Sünde und eine Hinwendung zum Herrn, zum Gott. Der neue Geist bezieht sich auf eine innere Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und dieser Geist befähigt das Volk, Gottes Gebote zu halten und ein Leben zu führen, das Gottes Willen entspricht. Als unser Herr sich über die Unwissenheit Nikodemus über die neue Geburt wunderte, war dieser Abschnitt in Hesekiel sicher einer der Haupttexte, dessen der Herr anwendete, um Nikodemus zu zeigen, das musst du eigentlich wissen. Die neue Geburt ist eine irdische Sache, die nötig ist, um ins himmlische Friedensreich eingehen zu können. Schon das begreift Nikodemus nicht. Wie will er erst begreifen, wenn der Herr über himmlische Dinge spricht? Jesus hat die großen Dinge Gottes mit Gleichnissen aus der Natur erklärt. Auch hier hat er die neue Geburt mit Wind verglichen, damit wir sie besser verstehen können. Er hat sein Reden auf das Niveau von uns herangepasst, damit wir verstehen, was er meint. Aber wir verstehen es immer noch nicht. Jesus fragt, was würdet ihr erst tun, wenn ich meine Sprache der Natur, der Dinge anpassen und in Engelszungen sprechen würde? Es ist eine Sprache, die kein Sterblicher sprechen kann. Als Wiedergeborene können wir nur über die Höhe und der Tiefe Christi staunen. Die Dinge des Evangeliums sind himmlische Dinge, die liegen außerhalb der normalen Kanäle des menschlichen Verstandes und weit außerhalb von dem, was wir verstehen oder herausfinden können. Christus weiß um unser beschränktes Verstehen. Wir haben eine irdische Sicht. Er kennt unser Verstand. Und deshalb weiß er, dass wir nur irdischen Vergleichen, Gleichnisse, nur dadurch können wir diese himmlischen Dinge verstehen. Ich tue mich mit den irdischen Dingen schon schwer genug, aber wir haben einen gnädigen Gott, der uns mit viel Geduld begegnet. Man könnte sich nun die Frage stellen, hat Unwissenheit etwas mit Unglauben zu tun? Jesus fordert uns immer wieder auf, unser Vertrauen ganz auf ihn zu setzen. Ja, es ist Glauben gefragt. Glauben ist ein Tunwort. Wollen wir das tun? Das bringt uns zum Schluss in Vers 13. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Die himmlischen Dinge, die himmlische Wahrheit, die jetzt erörtert werden soll, konnte nur von jemandem mitgeteilt werden, der vom Himmel ist und war. Weder die Propheten des Alten noch die Apostel des Neuen Testaments hatten je dieses Vorrecht. Allein der Herr Jesus ist der, der uns diese Wahrheit geben kann. Niemand außer Christus konnte uns den Willen Gottes für unser Heil offenbaren. Nikodemus sprach mit Christus als mit einem Propheten, doch er musste lernen, dass Christus viel größer war als alle Propheten des Alten Testaments, denn niemand von ihm war hinaufgestiegen in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Niemand hat die gewisse Erkenntnis Gottes der himmlischen Dinge erlangt als Christus allein. Jesus Christus hat uns bis heute den Willen Gottes offenbart, weil er der eine ist, der vom Himmel herabgestiegen und nun wieder im Himmel ist. Er hat gesagt, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Zum Schluss noch Sprüche 30, Vers 4. Wer stieg vom Himmel empor und wer fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtet die Enden der Erde auf? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Der Gedanke ist, wer kann ein so unendliches Wesen jemals vollkommen erkennen? Ein Wesen so unbegreiflich, so unerforschlich, vollkommen und allgegenwärtig. Die Antwort ist schlicht und einfach. Niemand. Aber wir wissen, dass sein Name Herr, Jahwe ist. Und der Name seines Sohnes, Jesus Christus. Christus gab Nikodemus und mir ein Beispiel für die himmlischen Dinge, als er von ihm und dem einen sagte, der vom Himmel herabgestiegen ist. Er ist der Sohn des Menschen. Wenn die Wiedergeburt der menschlichen Seele ein solches Geheimnis ist, was ist dann die Menschwerdung des Sohnes Gottes? Amen.